hier sind wir wieder nach längerer Sendepause jetzt mit ihr, mit unserem Speech and Language Podcast 2.0.
Hallo Anja, willkommen heute zu einer neuen Folge.
Hallo Caroline. Genau, beim letzten Mal haben wir ja eigentlich eins der häufigsten Störungsbilder hier behandelt oder uns irgendwie darüber unterhalten, nämlich über den Sigmatismus interdentalis. Ist was extrem häufig in der Praxis vorkommt, ne, wenn man denn Kinder hauptsächlich behandelt.
Kinder, Jugendliche, Erwachsene auch noch.
Ne? Genau. Aber heute machen wir irgendwie Kontrastprogramm und beschäftigen uns mit der seltensten Aussprachestörung, die überhaupt so vorkommt, nämlich mit
der Inkonsequenzstörung.
Genau.
Also. Wir haben schon festgestellt, haben wir noch gar nicht so oft erlebt. Ne? Wir treffen gar nicht so viele Kinder, die das zeigen.
Genau, also du bist ja schon sehr lange auch in der Praxis. Wie viele Jahre, wenn ich fragen darf?
Über 20 Jahre.
Über 20 Jahre, genau. Wie oft hast du es in der Praxis erlebt?
Einmal erst. Mhm. Einmal erst ein Kind, bei dem ich das Gefühl hatte, oh, da müsste ich jetzt mal eher diese Inkonsequenztherapie anwenden. Ja, und in der Berufsfachschule, dadurch, dass da ja noch Kinder aus der Sprachheilschule, aus dem Sprachheilkindergarten dabei sind, die vielleicht noch komplexer gestört sind, da zweimal, ne? Und du auch schon.
Ja, genau.
Dann zweimal, ne?
Also bei mir nur einmal an und für sich, ne? Aber klar, man kennt es ja trotzdem, weil es ja auch im Unterricht vorkommt, beziehungsweise es gibt immer ein Referat dazu bei uns jetzt an der Schule. Mhm. Und es ist ja jetzt auch nicht irgendwie so ein Riesenprogramm, sondern eigentlich was recht Überschaubares, wenn man es in der Therapie macht. Aber fangen wir mal von vorne an. Wie stellt man überhaupt fest? Also wie bist du denn zum Beispiel bei deinem ersten Kind drauf gekommen, dass das keine normale phonologische Störung ist in dem Sinne, sondern dass es eine Inkonsequenzstörung sein könnte?
Was so ist, wie es auch in der Literatur beschrieben wird, ist, dass das Einhören so schwierig ist. Bei den Kindern, die phonologische Auffälligkeiten zeigen, hat man sich ja meistens dann nach einer gewissen Zeit eingehört und die Eltern sagen, ja, wir verstehen das Kind häufig dann trotzdem. Aber bei Kindern mit einer Inkonsequenzstörung kann das gar nicht gut funktionieren, weil die ja keine kontinuierlichen gleichen phonologischen Prozesse immer zeigen, sondern die einzelnen Laute immer wieder anders ersetzen und nutzen. Mhm. Und das macht so die Kommunikation so schwierig oder gerade auch die Verständlichkeit der Kinder.
Das heißt, die schlagen gewissermaßen Haken bei der Aussprache oder so oder in ihrer Phonologie.
Genau. Sozusagen. Genau, das ist das, was auch bei Frau Fox nachzulesen ist. Eine phonologische Prozessanalyse nützt gar nichts, weil das unter Umständen von Woche zu Woche dann andere Prozesse irgendwie sind, weil es eben nicht, es ist eben eine Inkonsequenzstörung. Die Laute werden inkonsequent ersetzt, immer wieder anders oder weggelassen oder irgendwas mitgemacht und nicht, dass wir ein System dahinter entdecken könnten.
Genau, also manchmal dann auch wirklich sehr gravierend, aber auch ein unterschiedlicher oder unterschiedlich starker Ausprägung, denke ich. Ne? Bei manchen ist es vielleicht nicht ganz so krass, aber trotzdem so, dass man sagt, eine normale phonologische Störung ist das nicht. Oder die Prozessanalyse fällt dann eben schwer. Also wenn man sowas merkt halt, man hat eine Diagnostik gemacht. Mhm. Beispielsweise hier unsere Standarddiagnostik PDSS, Bandphonologie.
Ja.
Oder eben die Plax, genau, hier schon im Chor gesagt, Plax 1 oder 2 oder so, nach Annette Fox.
Und wenn man dann das Gefühl hat, irgendwas passt doch da vorne und hinten nicht, dann sollte man den 25-Wörter-Test nutzen. In der Plax ist der ja drin. Mhm. Man könnte ihn theoretisch auch mit eigenen 25 Wörtern kreieren, unterschiedlichste Wortlängen dabei haben und so. Aber warum sollte man das machen, wenn man ihn aus der Plax ja nutzen kann?
Ist ja viel aufwendiger. Ne? Wenn man Spaß am Basteln hat und viel Zeit. Ne?
Genau, oder den Test nicht zur Verfügung hat. Ja. Das gibt es ja in manchen Praxen auch.
Ja, genau. Ich meine, dadurch empfiehlt es sich ja an und für sich auch häufiger mal den Plugs zu verwenden. Ja, der lässt sich ja auch recht gut auswerten. Und wenn man den schon einmal durchgeführt hat, ne, dann kann man sich in der Durchführung des 25-Wörter-Tests ja auch an den Ergebnissen orientieren, die man dann schon hat, rein theoretisch. Macht aber auch nichts, wenn man einen anderen phonologischen Test gemacht hat. Ne?
Genau, und dann lässt man das Kind diese 25 Wörter in 3 Durchgängen jeweils benennen, um dann herauszufinden, ob das Kind die Wörter jedes Mal gleich benennt. Geht nicht um falsch oder richtig, sondern geht wirklich nur darum, ist es die gleiche Aussprache sozusagen. Ne?
Die gleiche falsche oder richtige
Aussprache. Ja, genau. Genau. Und wenn bei den 3 Wörtern, wenn die eben dreimal dann bei der Auswertung gesehen, nicht jedes Mal gleich realisiert wurden, macht man sich einen Strich hinten, und wenn das bei mehr als 40% der Wörter vorkommt, dann gehen wir von der Inkonsequenzstörung aus.
Mhm. Auch wenn es nur knapp über 40% ist. Ne?
Genau. Also in der alten Ausgabe schreibt auch Frau Fox, das ist nicht ganz willkürlich, aber da hatte sie noch keine großen Studien, um genau diese 40% festzulegen. Aber das schien damals so die Grenze zu sein, ab der man sagen kann, nee, das ist eben nicht mehr ein bisschen in Ordnung, dass da ab und zu inkonsequente Ersetzungen vorkommen, sondern ab 40% muss man da auch anders in der Therapie rangehen. Und das ist ja das, was den Unterschied auch ausmacht. Ne? Mhm. Einfach nur eine Störung anders zu benennen, nützt ja einem nicht viel, wenn das nicht Konsequenzen hat. Mhm. Nämlich, dass ich da anders rangehe.
Genau. Mhm. Also zum Beispiel das Kind, was wir gerade da haben in der Schule, das ist ja nur knapp über 40%, aber trotzdem, das ist ja praktisch so diese Markierung, wo man sagt, jetzt muss ich therapeutisch anders reagieren oder anders mich einstellen. Gut. Mhm. Und sagen wir mal, du hast es vorhin noch, als wir uns im Vorfeld unterhalten haben, noch gesagt, du hast in verschiedenen Büchern noch mal nachgelesen, unter anderem bei Weinrich Zehner. Seit wann kann man denn so eine eine Inkonsequenzstörung in der Literatur finden? Also
hast ich habe jetzt keine große Recherche betrieben, aber ich hatte beide Erstauflagen, das Buch von Frau Fox und das Buch von Weinrich Zehner, und klar, bei Frau Fox ist es dabei, aber bei Weinrich Zehner tauchte Inkonsequenz nicht im Stichwortverzeichnis auf. Das ist ja dann auch anders geworden, aber das ist eine Blickweise auf ein Störungsbild, die noch gar nicht so alt ist, aber natürlich auch jetzt seit fast 20 Jahren existiert.
Ne? Genau, du hast gesagt, in dem Weinrich-Zehner-Buch von 2003 existiert es noch nicht im Stichwortregister, und in den späteren Ausgaben vielleicht schon oder nicht oder sowieso nicht. Hast jetzt nicht geguckt, also nur der 2003er. Müssen wir nochmal nachgucken, ob es denn in den neueren Ausgaben dann auch drin ist. Okay, gut, das hier nur so ein bisschen random Fact halt irgendwie. Ne? Also alles okay mit Frau Weinrich und Frau Zehner. Mhm. Gut, dann überlegen wir mal, das Kind hat eine Inkonsequenzstörung, wie reagieren wir drauf? Der Name Fox ist gerade schon gefallen im Zusammenhang mit dem Test, mit dem 25-Wörter-Test oder auch mit dem Phonologietest allgemein von der Frau Fox. Und die Frau Fox hat ja ein wirklich sehr gut anwendbares Programm für phonologische Störungen entwickelt, was ja seit Jahren in der Literatur mehr oder weniger zu finden ist, und zwar in ihrem Buch Kindliche Aussprachestörungen, phonologischer Verb, Differentialdiagnostik, Therapie. Also, da gibt es schon ganz viele Auflagen inzwischen. Meins ist hier die dritte. Ich glaube, du hast noch
eine. Ich habe die erste.
Die erste, toll, ja. Sieht man mal, wie lange wir schon hier so an der Sache dran sind. Ne? Mhm. Gut, und da ist tatsächlich das Inkonsequenztherapieprogramm nach Fox auch beschrieben. Mhm. Und wie wir finden, relativ gut nachvollziehbar. Ne? Was da drin steht, ist aus meiner Sicht gut therapeutisch umsetzbar, ohne dass man jetzt noch 1000 andere Dinge darüber lesen müsste. Ne?
Ja, Ich glaube, dass es hilfreich ist, wenn man grundsätzlich verstanden hat, was eine phonologische Störung ist, in Abgrenzung zu einer Artikulationsstörung zum Beispiel, um sich vorstellen zu können, dass es eben nichts Motorisches in dem Sinn ist, sondern wirklich diese Lautfindungsproblematik, wann kommt welcher Laut wohin, und dass das diesen Kindern noch viel schwerer fällt, jedes Mal den passenden auszuwählen. Und wie man das von POPT grundsätzlich kennt, rezeptive Aspekte, expressive Aspekte, rezeptiv zuerst und dann aber hier ja schon relativ schnell auch expressiv, was dazu auch die bekannten Lautsymbole lassen sich ja nutzen und sollen wieder eingeführt werden. Und tatsächlich, ne, das erleben wir ja oft, dass da den Kindern gar nicht so viel zugetraut wird, dass die mit mehreren Lautsymbolen vielleicht klarkommen. Mhm. Und tatsächlich kriegen die das locker ja hin. Ne? Wie viele habt ihr inzwischen eingeführt?
5 oder so.
Ja. Ja. Na, und dann kriegen die Kinder das ja echt gut hin, mit den verschiedensten Symbolen darauf zu reagieren, die Laute zu unterscheiden, zu identifizieren und dann im besten Fall auch zu imitieren.
Genau. Bevor wir uns dem Konzept und dem Ablauf des Konzeptes dann nochmal im Einzelnen zuwenden, hier ein kurzer Break. Ich finde, in diesen schönen Musikpausen kann man sich so gut erholen. Na nee, gut, wir sprechen jetzt hier gerade von 18 Sekunden. Okay, ja, das Inkonsequenztherapieprogramm nach Fox. Wie läuft das ab?
Du hast schon gesagt, ne, das hat sie entwickelt bei und unter POPT als nicht unter POPT, aber parallel dazu mit veröffentlicht. Und sie hat da ja viel auch im angloamerikanischen Raum geguckt. Und für die englische Sprache bietet sich oft das Kernvokabularprogramm an. Mhm. Was halt für das Deutsche dann nicht ganz so geschickt ist, hat auch mit der Wortlänge und allem zu tun, die im Englischen halt im Großen und Ganzen ein bisschen anders ist als im Deutschen und von der phonologischen Komplexität der Wörter. Daher kann man da nicht einfach sagen, auch wir übernehmen so. Genau. Was in anderen Sprachen schon sehr gut funktioniert, sondern brauchen jetzt ein bisschen was Eigenes, Passenderes für die typisch deutsche Phonologie.
Genau, wenn du vielleicht noch mal kurz sagst, was bedeutet Kernvokabulartherapie für die englische Sprache? Ich denke mal, da gibt es irgendwie einfach viele kurze Wörter, ne, die häufig Verwendung finden, die einfach zu artikulieren sind und an denen man sich dann in der Therapie orientiert. Und dieses Kernvokabular, also kurze, hochfrequent vorkommende Wörter, werden erstmal konsequent bekommen. Und wenn das funktioniert, dann geht man sozusagen weiter. Also so stelle ich mir das zumindest
genau,
vor.
Genau, ein bisschen mehr Drill auch noch dahinter, genau, ja, ne? Dass Drill. Eine bestimmte Menge an Wörtern und ja,
genau.
Bestimmte Wörter.
Also das, eben. Was in anderen Therapiebereichen verpönt ist, wie zum Beispiel bei Grammatik,
ja.
Drill, das ist dann hier irgendwie wirklich auch das Mittel der Wahl. Ich habe das mal gemacht mit einem Kind, also jetzt, das keine Inkonsequenzstörung hatte, aber wir haben uns irgendwann mal darüber unterhalten, wie ich mit dem einen Kind vorgegangen bin, was ich hatte, was wirklich eine Plosivierung eigentlich bei allen Frikativen hatte, ne, und irgendwie sich irre schwer tat, über POPT da ranzukommen, also über das normale phonologische Therapieprogramm nach Fox. Mit der habe ich dann einfach mal angefangen, so zu arbeiten. Ich habe auf meinem Logoflexis-Koffer sämtliche Karten mit sämtlichen Frikativen rausgezogen. Das Kind sollte die einfach nur drillen und wiederholen. Wir waren sage und schreibe in 2 Wochen fertig mit der gesamten Plosivierung. Das ist auch so eine Art Kernvokabulartherapie, aber nur in Anführungszeichen, weil, sagen wir mal, das Vokabular nicht den Kriterien entspricht, wie das in der englischen Sprache eigentlich vorgesehen ist. Deswegen können wir im Deutschen nicht konsequent so arbeiten und deswegen gibt es hier diesen etwas modifizierten Therapieansatz nach Frau Fox, der sich aber auch nicht Kernvokabulartherapie nennt, eben, sondern das ist ihr Inkonsequenztherapieprogramm.
Genau. Spannend finde ich, dass sie auch als Fallbeispiele Kinder hat, die insgesamt sehr wenig sprechen, sich aber durch mindestens, wenn nicht altersgemäße, wenn nicht sogar überdurchschnittliche Fähigkeiten im rezeptiven Bereich auszeichnen und bei denen dann so die Idee im Raum steht, wieso sprechen die dann nicht, wenn die so viel verstehen, dass man vermutet, die Kinder kriegen das schon mit, dass sie so wenig Kontrolle über ihre Äußerungen haben und dass das mal so ist und sie so schlecht verstanden werden, dass sie das Äußern schlichtweg vermeiden. Mhm. Aber grundsätzlich kommunizieren, Gesten zum Beispiel viel verwenden und eben auch vom Sprachverständnis her sehr gut sind und wo dann auch durch das Inkonsequenztherapieprogramm ne, der produktive Wortschatzerwerb nochmal so stark verbessert wurde. Ne? Mhm.
Genau, also das heißt, das macht man sich dann auch zunutze innerhalb dieses Therapieprogramms. Man kann auch mit Gesten arbeiten, ne? Und solchen und ähnlichen Dingen ist hier zumindest irgendwo auch beschrieben.
So Phonemen, bestimmtes Manualsystem oder sowas, ne?
Genau, ne? Mhm. Gehen wir einfach mal dieses Programm durch. Wir haben ja hier im Fox-Buch, bei mir ist es auf der Seite 275 in der dritten Ausgabe, bei dir ist es auf einer anderen Seite in der ersten Ausgabe, ne? Das variiert immer ein bisschen, 274, also nicht so weit entfernt, ne? Bei mir sieht die Tabelle ein bisschen ausführlicher aus als bei dir. Also hier gibt es eine Phase 1 in der Inkonsequenztherapie. Allerdings keine Phase 2 im Rahmen des Inkonsequenztherapieprogrammes. Da steht hier unten nur noch Ziel. Bei dir gibt es wohl zwei Phasen. Okay, also sie hat das noch ein bisschen verändert einfach im Laufe der Zeit, ne? Gut, also grundsätzlich ist ja so, dass rezeptiv und expressiv parallel gearbeitet wird. Also erst beispielsweise fängt man rezeptiv an, macht da einige Übungen und arbeitet eben so weit, wie man kommt. Und in der zweiten Hälfte der Therapie arbeitet man dann eben expressiv. Ne?
Genau, und das heißt so weit, wie man kommt. Das heißt, man führt nach und nach eben die Laute ein mit den passenden Lautsymbolen.
Kann sich da auch auf die Symbole von Fox beziehen, die jetzt auch im Buch hinten drin sind. Ne? Muss auch keine eigenen sich ausdenken. Ne?
Nö, kann man, aber muss man ja nicht.
Was ich hier gelesen habe, Erarbeiten von Lautsymbolen für die 10 bis 15 Laute. Welche die 10 bis 15 Laute? Also nach welchen Kriterien wählt man die aus? Also guckt man da, welche werden hauptsächlich inkonsequent?
Schlauerweise nimmt man die relativ früh im Erwerb dran sind.
Also unabhängig davon, ob sie inkonsequent verwendet werden oder nicht, sondern man wählt.
Ja, weil man eigentlich ja nicht davon ausgeht, es ist ein bestimmter Laut, der inkonsequent verwendet wird. Dann haben wir ja wieder einen Prozess, den man beschreiben kann, sondern dass es insgesamt eine Inkonsequenz in der Lautverwendung gibt. Mhm. Bestimmt gibt es viele Laute, die die wenig betroffen sind und Laute, die mehr betroffen sind. Aber könnte gut mit den Lauten anfangen, die auch im Erwerb schon früh dabei sind. Mhm. Also labiale, frühe Plosive und Nasale, dann t, k, also alles, was so relativ früh ja dann auch schon kommt. Aber natürlich auch Frikative dabei, vielleicht auch schon mal sch, je nachdem. Ne? Ja. Auch nach Alter des Kindes gucken.
Genau, und wenn man aber bemerkt, dass beispielsweise bestimmte Laute schon häufig betroffen sind von inkonsequenter Verwendung, kann man seine Lautauswahl vielleicht auch ein bisschen daran orientieren. Ja. Ne? Nicht, dass man völlig an der Sache vorbei therapiert. Ne?
Also, genau.
Ist ja auch von Kind zu Kind ein bisschen verschieden. Ne? Ja. Aber prinzipiell ist es eigentlich egal, welche Laute man nimmt. Hauptsache, die sind eher früh erworben und sind auch oder wie?
Genau, ich glaube, ganz egal ist nicht, sondern schon eher, dass man da für sich eine Auswahl trifft mit den Frühen und den Betroffenen gemischt.
Genau, die Frühen und die Betroffenen gemischt, so kann man es dann sagen. Ja, okay. Das gibt schon mal mehr Aufschluss, weil ich finde, das kann man jetzt hier dem Punkt 1 oder dem ersten Schritt in der Phase 1 im rezeptiven Bereich jetzt, der hierarchisch angeordnet ist, nicht so entnehmen. Ne?
Ja.
Gut, zweiter Schritt im rezeptiven Anteil ist dann, Kind soll die vom Therapeuten vorgemachten Laute identifizieren, das heißt auch zuordnen zu den Lautsymbolen, die zunächst mal eingeführt wurden. Also dann kann man sich das so vorstellen, da liegen 10 oder 15 oder wenn die Kinder noch kleiner sind, vielleicht auch nur 5 oder sowas da. Ne? Und ich mache dann vor, und das Kind soll zuordnen, ist das das Luftballongeräusch oder wie auch immer, ne? Wäre ja naheliegend. Ne?
Genau, so wie wir es ja auch von POPT aus Phase 1 im rezeptiven Bereich gut kennen, die Laute in der Fremdwahrnehmung zuordnen.
Nur nicht im Sinne einer Differenzierung, sondern im Sinne einer Zuordnung. Ne? Differenzierung würde ja heißen, ist es das oder das, sondern ist es eine Zuordnung zu einer Auswahlmenge sozusagen.
Genau, welches davon hast du gehört?
Der nächste Schritt wäre dann, Kind soll 2 vom Therapeuten getrennt voneinander vorgemachte Laute identifizieren, zuordnen. Such, t wäre dann die Anweisung. Und das Kind soll die dann in Reihe legen.
Genau, erstmal die 2 finden und dann im zweiten Schritt die richtige Reihenfolge benennen. Wenn man das jetzt als allererstes Mal macht, wäre es auch total in Ordnung, wenn das Kind zuerst das T nimmt von deinem Beispiel und dann das F. Und dann soll es aber mit gesteigerter Sicherheit der Auswahlmenge auch die Reihenfolge richtig sein.
Genau. Das heißt also, ich habe T vorgemacht. Das Kind nimmt zuerst den Tropfen, dann den Luftballon und dann jetzt in die richtige Reihenfolge hinlegen. Jetzt ist es aber schon eine Weile her. Was macht man dann? Gibt man nochmal vor? Genau, du hast sie richtig gefunden. Jetzt noch die richtige Reihenfolge. Ich denke mal, man sollte dann schon noch wiederholen.
Ja, unbedingt. Ne? Unbedingt. Und im Zweifelsfall vorher dann, ein paar Wochen später, wenn das, oder nächste Stunde, je nachdem, wie schnell das Kind ist, dann sagt so, hör genau zu und nimm als erstes das, was du als erstes gehört hast. Ne? Dass man oft ist ja nochmal visuelle Unterstützung ganz gut, dass man vielleicht Felder hinlegt, in die Kinder dann die Laute mit in der Reihenfolge legen. Man nochmal eine Reihenfolge auch andeuten kann, was ist zuerst, was kommt danach, um auch dieses Konzept von Reihenfolge zu unterstützen.
Genau, ne? Ich habe jetzt hier auch gelesen, zweimal sogar hat sie es geschrieben, hier in ihren Ausführungen, Seite 274 folgende in der dritten Ausgabe, dass wohl das phonologische Arbeitsgedächtnis von Kindern mit einer Inkonsequenzstörung vermutlich ein bisschen betroffen ist oder eben nicht so funktioniert, wie das soll oder wie man sich das vorstellen könnte. Ne? Von daher ist diese Reihenfolgestrategie auch wichtig. Ne?
Genau.
Okay. Der nächste Schritt ist dann, also es wäre dann Schritt 5 hier nach dieser Tabelle, die ich hier habe, Kind soll 3 mit Abstand, vierte, wir haben den vierten vergessen. Schritt ausgelassen, genau. Also viertens, Kind soll 2 vom Therapeuten zusammengesprochene Laute identifizieren, ist gleich zuordnen, such pft.
Ja? Genau, könnten auch Vokale ja dabei sein, wir müssen nicht nur Konsonanten auswählen bei den Lautsymbolen, da könnten auch Vokale dabei sein, das würde sich dann ja bei 3 Lauten dann, wenn wir schon beim nächsten Schritt gucken, auch anbieten, mal ein Vokal dazwischen zu nehmen.
Genau, ne, weil das ja ein bisschen leichter ist, auch zu identifizieren, gerade am Anfang, denke ich auch, ne? Fa ist vielleicht leichter zu hören als pft. Wenn man rein auf der Lautebene bleibt und auch keine Schwas einsetzt oder so. Ne? Genau, also zuordnen und dann Reihe legen von 2 zusammengesprochenen Lauten am Beispiel von Pft.
Ja.
Dann als nächstes, habe ich gerade schon vorweggenommen, du auch nochmal, soll das Kind 3 mit Abstand voneinander vom Therapeuten vorgemachte Laute identifizieren, ist gleich zuordnen und in Reihe legen, such A-t. Genau, also eigentlich Steigerung nochmal und als letztes dann eben die 3 zusammengesprochenen Laute. Ne? Also das.
Ja. Genau, und je nach Alter des Kindes kann man gucken, kann man das mit 4 Lauten machen oder. Ne? Aber 3 wäre schon gut.
Ja. Also wäre dann Fahrt, ne? Such, Fahrt, okay. Das Ziel der Sache ist, das Kind soll Laute als Bestandteile eines Wortes wahrnehmen und deren Reihenfolge erkennen. Das sind natürlich jetzt hier auch wieder Kunstwörter, das kennt man ja auch, ne, von Fox sowieso und mit den Pseudowörtern. Das wären jetzt sogar teilweise nicht legale Pseudowörter oder wie auch immer, aber ist ja wurscht, darauf kommt es nicht an. Also das sind Wörter, ne, die zwar keine Bedeutung haben, ne, aber...
Gerade deswegen ist es ja so wichtig, ne, wenn wir uns auch das wunderbare Modell von Stackhouse und Wells nochmal vornehmen oder überlegen, dass es eben nicht ständig mit dem semantischen Repräsentation schon verkoppelt ist, sondern dass die Kinder die Gelegenheit haben, die Laute wirklich isoliert und ohne den semantischen Bezug wahrzunehmen. Mhm. Und wie hören die sich eigentlich an? In welcher Reihenfolge kommen die eigentlich vor? Mhm. Und dass da eben bewusst der semantische Bezug auch raus ist. Mhm,
damit ist man einfach auf das Wesentliche fokussiert, auf die Wortform.
Mhm. Ne? Auf die laute Form auch in dem Moment so.
Genau.
Das ist so der rezeptive Teil
und der expressive, der praktisch dann
eigentlich ja fast parallel auch läuft.
Genau, also einen Teil der Stunde ausmacht. Mhm. Man beginnt mit rezeptiv und die Übung ist abgeschlossen, dann macht man weiter mit expressiv. Genau, was wird denn da dann gemacht? Oh, erstmal ein bisschen Stimmung. Okay, wir sind hier im Ausklang von unserem Q2 zum Jingle. Genau, der expressive Anteil, da haben wir gerade kurz einen Cut gemacht. Wie läuft das denn ab?
Auch da orientiert man sich eigentlich wieder an den Stufen, die man schon aus der rezeptiven Phase kennt, ne? Dass die Laute, um die es geht, jetzt eben nicht nur differenziert werden, sondern auch nachgemacht werden, ne? Geht um Imitieren.
Ah ja. Genau, also hier steht genau genommen hier, das Kind soll vom Therapeuten vorgemachte Laute imitieren. Zum Beispiel Kugelbahn, bei jeder eingeworfenen Kugel muss man einen neuen Laut nachmachen. Also Kugelbahn ist eigentlich immer ein tolles Spiel für sowas, wenn es einfach nur um einzelne Laute geht oder so, ne?
Genau, und macht es nicht so komplex, sondern Kinder können sich wirklich darauf konzentrieren, worum es geht, nämlich den Laut nachzumachen.
Ja, man muss währenddessen nicht irgendwie das verrückte Labyrinth spielen oder ähnliches, was ein bisschen ablenkt, sondern es ist sehr fokussierend auch und macht ja trotzdem Spaß, irgendwie dann zu sehen, wo rollert die Kugel da lang. Ne?
Genau. Im Zweifelsfall kann man nochmal Ball hin und her rollen, um auch dieses abwechselnde Vor- und Nachmachen zu unterstützen, ne? Wenn man jetzt nicht den großen Raum nimmt und ewig auseinander.
Wenn man keine Kugelbahn hat.
Oder so.
Genau, also das hier unter A, expressive Übung, der nächste Bullet Point hier unter A als expressive Übung hier in der Tabelle, das
sind Kind, wir auch schon wieder bei den Silben.
Ja, ne? Genau, soll vom Therapeuten vorgesprochene Silben imitieren. Mhm. Also zunächst nur KV, später auch VK, dann KV, KV, dann KVK, dann VKV.
Genau, also alle möglichen Kombinationsmöglichkeiten, die es ja auch gibt. Ne? Mhm. Aber auch hier nochmal ganz unabhängig von der Semantik, lieber auch erstmal gar keine echten Wörter oder mit Bedeutung, sondern wirklich dieses, ich rufe das passende, die passende Lautgeste ab, ich rufe den passenden Laut ab und imitiere den in der Reihenfolge, wie ich den gehört habe, ohne gleich ins Lexikon mit einzugreifen. Und genau, da finde ich es auch immer gut, dass nicht einfach nur steht in beliebiger Reihenfolge, sondern dass alle Möglichkeiten auch nochmal dastehen. Vokal, Konsonant, Vokal oder Konsonant, Vokal, Konsonant, Doppelsilben dabei sind, dass man auch echt nichts vergisst, sondern sich auch bewusst ist, wie vielfältig dieses Angebot sein könnte oder hier auch vielleicht sollte.
Mhm. Genau, also beginnt eben mit was Einfachem.
Genau.
Genau, und immer komplexer werdend dann, aber schon schön langsam am Kind orientiert, ne?
Und dann gibt es ja einen Teil in der Stunde, wo wir doch immer bei der Semantik sind, nämlich dass dann ein Wort ausgesucht wird, was das Kind auch wirklich sprechen könnte. Mhm. Und das Wort wird dann auch korrigiert.
Mhm. Das ist hier in der Tabelle unter C, ne? Wortspiel. Pro Stunde wird ein Wort ausgewählt, das in dieser Stunde Spielthema ist, sowohl rezeptiv als auch expressiv. Dieses eine Wort wird überbetont, aber auch ständig korrigiert beim Kind, was man ja sonst nicht so macht, ne?
Nee, genau.
Da arbeitet man ja eher mit korrektivem Feedback, ne?
Genau.
Nur dieses eine Wort, das Kind muss dieses Wort immer korrekt sprechen, okay, ne? Das ist dann ein richtiges Wort.
Und da ist dann natürlich auch der semantische Bezug dabei. Und der soll ja dann auch da sein, damit das Kind eine Motivation hat, das Wort auch zu sagen. Das muss irgendwie im Kontext so geschickt eingebettet sein im Spiel, dass damit auch was passiert. Mhm. Und das Kind durchaus dann eben immer das Feedback kriegt, ja, jetzt war es richtig, jetzt geht die Schnecke vor oder oh nee, jetzt war es nicht richtig, jetzt geht die Schnecke nicht vor oder was passiert.
Genau, also auch ganz einfach angeleitet. Ne?
Einfach angeleitet und da dann aber auch ein ganz klares Feedback dazu, damit das Kind, worum es ja dann, was wir auch von POPT schon kennen bei Frau Fox, die Eigenwahrnehmung mit einbezogen wird und auch dieses bewusste vorher überlegen, was will ich denn jetzt eigentlich machen und wie soll das denn klingen, was ich da jetzt aussprechen will?
Genau. Eine Sache ist hier auch noch dabei, eben, also wir haben Punkt A gehabt, das war das mit diesem Laut nachmachen und verschiedene Arten von Konsonantenverbindungen. Dann eben das Wortspiel mit dem bekannten Wort, das halt sich so durch die Übung zieht. Und dann steht hier unter B auch noch Silben segmentieren mit begleitendem Sprechen. Also ja. Ne, das heißt, das wäre dann eine Übung aus der phonologischen Bewusstheit, die dann welches Ziel hat.
Ja, auch nochmal die Struktur der Wörter besser wahrzunehmen oder überhaupt erstmal wahrzunehmen. Ne? Und da dann auch die einzelnen Silben, mit denen man ja da dann schon ein bisschen zu tun hatte, dass die nochmal mit in den Vordergrund kommen und auch dieses Wörter sind in Silben aufgeteilt präsenter wird.
Genau.
Also natürlich nicht als bewusstes Lernziel, sondern implizit.
Genau. Also hier steht als Ziel drunter, wenn ich das nochmal so zitieren dürfte, das Kind soll sich selbst in seiner Wortproduktion kontrollieren und durch das Silbensegmentieren die Wortstruktur erfahren auch.
Ne? Das nochmal schön kurz zusammengefasst.
Ja, ne? Okay, also das ist einmal in der Tabelle sichtbar und dann gibt es irgendwie von Frau Fox in dem Buch auch nochmal so weit etwas ausführlichere Erklärungen dazu, die sich aber, denke ich mal, in etwa mit dem decken, was wir gerade erzählt haben. Kann man aber nochmal nachlesen im Einzelnen.
Sollte man, natürlich.
Ja, oder sollte man, wenn man es einfach genau wissen will. Oder ja, und dann ist es halt quasi so, was passiert dann? Also ich habe eine Weile mit dem Kind so gearbeitet. Ne? Fox schlägt auch hier die Intervalltherapie vor. 20 Stunden, ne, also in eher höherer Frequenz, wenn es denn geht, wenn es nicht geht, halt in der normalen Frequenz von einmal die Woche, dann macht man eine Pause und wann ist denn das Ziel erreicht? Wie finde ich das raus? Das wäre jetzt noch so ein Thema, aber vorher machen wir noch mal kurz... Einsatz.
Ziel ist erreicht, wenn das Kind konsequent ist. Das heißt, wenn es im 25 Wörter hast, weniger als 40% der 25 Wörter inkonsequent realisiert in den drei Durchgängen. Dafür muss ich den halt nochmal machen.
Genau. Ja,
Frau Fox schlägt, glaube ich, vor, alle 10 Stunden oder am Ende des Intervalls, beziehungsweise dann am Anfang, wenn es wieder losgeht, den nochmal durchzuführen und dann hat man den Vergleich. Und dann ist ja nicht alles behoben, sondern dann kann man ja mit der eigentlichen Arbeit anfangen, nämlich die phonologischen Prozesse zu bearbeiten.
Genau, ne? Dann kann man sich tatsächlich dem zuwenden, was man dann auch noch machen muss, um an sein Ziel zu kommen.
Ja, genau. Also die Kinder sind dann noch längst nicht komplett verständlich, aber im besten Fall verständlich Herr zum Einhören und insgesamt produktiver,
kann ne,
äußern sich
Sache
insgesamt
arbeiten.
Mehr. Genau. Ja. Und man kann dann jetzt auch wirklich phonologische Prozesse feststellen. Sucht sich da nach den bekannten Regeln Pathologie für Vorphysiologie und genau, und welche, wo sind die meisten Laute betroffen und was ist eigentlich jetzt vom Alter her dran, nach den Kriterien dann aus, mit welchem Prozess man dann loslegt.
Genau, Pathologie vor Physiologie, der Laut, der die Verständlichkeit am meisten beeinträchtigt und so weiter und so fort, das kennen wir ja alles. Okay, das war unser kleiner Podcast, kleines Gut, das sind auch wieder schon 35 Minuten und 29 Sekunden inzwischen, also dann verabschieden wir uns hier an dieser Stelle nochmal mit unserem schönen Jingle, Hauptthema von Fred.
Danke, Fred. Und tschüss.
Tschüss.